Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Wortschatz ist weit mehr als eine alphabetisch geordnete Sammlung von Begriffen. Er umfasst all die sprachlichen Mittel, mit denen wir die Welt verstehen und mit anderen darüber kommunizieren. Vom Verstehen über das Sprechen bis hin zum Denken und Schreiben. Diese Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern und sinnvoll miteinander zu verknüpfen, gehört zu den Kernaufgaben des Deutschunterrichts. Oder andersherum, das Nichtverstehen von Wörtern, Wortfindungsschwierigkeiten, aber auch Probleme mit der Leseflüssigkeit und dem Leseverständnis deuten darauf hin, dass Wörter im mentalen Lexikon ihrer SchülerInnen nicht gespeichert oder nicht ausreichend verknüpft sind und das Lernen dadurch behindert wird. Ich spreche mit Kerstin Kiefer und Jörg Kilian darüber, welche diagnostischen Verfahren und Fördermaßnahmen Sie bei der Wortschatzarbeit unterstützen, wie Sie im Unterricht systematisch die Erschließung unbekannter Wörter anregen und wie Ihre SchülerInnen lernen, ihren Wortschatz selbstständig einzuschätzen und auszubauen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass wir über dieses Thema sprechen können. Ihr schreibt ja in eurem Basisartikel in der Praxis-Deutsch-Ausgabe, dass sich der Wortschatz gar nicht automatisch im Unterricht, in einer Bildungsbiografie in der Schule, ganz automatisch erweitert und vertieft. Das fand ich ein bisschen schade, weil das wäre so praktisch gewesen. Wenn ich jetzt als Lehrkraft gerne dem Thema Wortschatz mehr Raum einräumen möchte, welche Grundlagen brauche ich denn? Was muss ich denn verstanden haben?
Vielen Dank, dass wir eingeladen wurden. Uns liegt der Wortschatz sehr am Herzen. Wir hoffen, dass wir etwas von der Begeisterung auch rüberbringen können heute. Ja, die gute Nachricht gleich mal vorweg, so zumindest meine Meinung, Wortschatz ist eigentlich recht einfach. Es ist nichts Rezeptartiges, sondern man braucht wirklich nur ein ganz kleines bisschen Hintergrundwissen, wie Wörter im mentalen Lexikon gespeichert sind und wie man beim Lesen, Schreiben, Sprechen und Zuhören auf diese Einträge zugreift. Jetzt haben wir schon das Wort mentales Lexikon, sozusagen der individuelle Wissensbesitz, wo die Wörter gespeichert sind. Also genau. Und zur Speicherung, da geht die Forschung zwar auch immer noch ein bisschen auseinander, aber man weitgehend ist schon Einigkeit darüber, dass in unserem mentalen Lexikon die Grundformen gespeichert sind. Machen wir mal ein Beispiel an einem Satz wie alle akzeptierten die Entscheidung. Ja, da wäre dann die Grundform von dem Verb einfach das Akzeptieren. Und dieser Eintrag im mentalen Lexikon enthält jetzt ein Bündel an Informationen. Das sind zum einen Bedeutungsinformationen, semantische Informationen, also zum Beispiel so im Sinne akzeptieren, etwas gut finden oder etwas mittragen. Ja, oder syntaktische, grammatische Informationen, das finde ich immer ganz wichtig, das gehört tatsächlich auch zu einem Wort im Wortschatz dazu. Zum Beispiel, wie ich dann mit dem Wort akzeptieren auch einen kompletten Satz bilden kann. Ja? Also da brauche ich eben noch jemanden, der die Entscheidung, der das akzeptiert und etwas, das akzeptiert wird. Ja? Und dann noch auf der Wortformseite Informationen zur Morphologie. Also zu den Wortbausteinen. In dem Fall haben wir bei akzeptieren ein Verb, das die Nachsilbe ihren hat und auch noch auf der phonologischen Ebene, also der lautlichen Ebene, das ist ein viersilbiges Wort, akzeptieren mit einer Betonung auf der dritten Silbe und danach auch noch die graphematische Information, dass man das ihren mit IE schreibt. Das wäre so mal so der Grundeintrag im mentalen Lexikon.
Erstmal moin, auch aus Norddeutschland in die gesamte Runde. Also damit die beiden Süddeutschen hier im Raum eben auch wissen, wir können moin sagen und ich weiß nicht, ob im mentalen Lexikon überall moin hinterlegt ist, muss man das hier ja mal an der Stelle sagen. Und so, ja, wie Kerstin das eben gerade ausgeführt hat, die verschiedenen Räume im mentalen Lexikon, die da eben dann eingerichtet werden sollen, also der orthografische Raum, der Bedeutungsraum, der phonetische Raum, also der Ausspracheraum und so weiter. Der muss natürlich, also diese Räume müssen für jedes einzelne Wort auf- und ausgebaut werden. Ne, bei akzeptieren, da muss ich ja dann erstmal lernen, da ist also Akts, wie schreibe ich das denn? Also muss man da in den orthografischen Raum gehen und sich das anschauen. Und wir können dann bei vielen anderen Wörtern ja auch sehen, dass manchmal der Bedeutungsraum nur ganz schmal besetzt ist. Da ist also nur ein Stuhl drin und dabei müssen da 10 Stühle drin sein. Denn ich kann ja das Wort akzeptieren in verschiedener Form, in verschiedenen Bedeutungen benutzen. Und das, was Kerstin gerade gesagt hat mit dem syntaktischen Raum, ist eben auch ganz wichtig. In der Regel, wenn ein Schüler mal gelernt hat, das Wort akzeptieren zu benutzen, passieren ihm eigentlich kaum noch syntaktische Fehler und morphologische. Er wird also wahrscheinlich nie sagen, ich akzeptieren jetzt dich. Sondern das ist schon, und daran können wir sehen, da ist im mentalen Lexikon ja schon was da. Also wir müssen im Deutschunterricht keine Sorge haben, dass wir bei Null anfangen, sondern vieles ist da. Und jetzt müssen wir aber gucken, was ist schon da? Und das Wort akzeptieren lernt man ja nicht gerade im Kindergarten, das kommt also erst später dazu, kriegt also in dem Haus auch einen Platz. Und da sehen wir aber schon, dass diese morphologischen Informationen dann im mentalen Lexikon mit dem Wort zusammengeführt werden. Das schaffen viele Schülerinnen und Schüler dann allein. Aber das Wort kennen sie halt noch nicht, ne? Diese Grundform akzeptieren, wenn sie es noch nie gehört haben, ist das für sie wie ein Fremdwort. Und da können wir im Deutschunterricht wirklich stark unterstützen, diese Wörter eben in einem ersten Fast Mapping, wir nennen das dann Fast Mapping, das ist so der erste Schnappschuss im Kopf, das erste Foto, hinzulegen und dann eben immer weiter auszubauen.
Ja gut, also diesen ersten Schnappschuss kann ich ganz gut verursachen, indem ich einfach Texte, Bildungssprache und so weiter in den Unterricht einbringe, die Kinder vielleicht sonst nicht so kennenlernen würden, diese neuen Begriffe. Wie kann ich denn, also ich habe dann eigentlich 30 verschiedene mentale Lexika da sitzen.
Ja, genau.
Das Schlimmste, was ich wahrscheinlich machen kann, ist, wenn ich sage, gibt es ein Wort, das ihr nicht verstanden habt? Oder?
Ja, da meldet sich keiner.
Seltenst. Ist doch super, haben Sie alles verstanden.
Ich denke, es hat zwei Gründe, da bin ich komplett bei dir, Jörg, dass sich da keiner meldet. Der erste Grund ist, kommt ein bisschen auf die Aufgabenstellung natürlich an, was eine häufig praktizierte Praxis ist. Ich denke, das lohnt sich darum, mal darüber nachzudenken, ist, dass ein Text gelesen wird, Lehrkraft fragt am Schluss, gibt es unbekannte Wörter und es ist dieses Schweigen. Wenn man sich dann aber mal vorstellt, was das jetzt wirklich kognitiv bedeutet, ja, die Aufgabenstellung war vermutlich, hört einfach auf den Text, auf so ein holistisches Verständnis abzielen. Und jetzt soll ich mir ein unbekanntes Wort, und ein unbekanntes Wort wäre jetzt, ja, was du gerade sagtest, mit noch ganz wenig Stühlen besetzt, na, ist nicht mal die Wortform, die Lautung da. Ich muss mir das über den ganzen Zeitraum hinweg merken und dann nachher strecken, und das passiert in meinem Arbeitsgedächtnis in der phonologischen Schleife, die ganze Zeit mir dieses mehrsilbige Wort merken und dann zu strecken und es auch noch korrekt auszusprechen. Das ist komplett kognitiv einfach schlichtweg nicht möglich. Und der zweite Punkt, der ist mindestens genauso wichtig, wir haben auch in der Schule keine Kultur, dass dieses semantische Lücken, Wortschatzlücken, dass das vollkommen normal ist, ja, dass man sich's nicht getraut. In der Schule muss man alles können und Nichtwissen zu thematisieren, da gehört ganz schön viel Mut dazu und auch ein Umdenken in der Schule.
Das wird ja als Fehler gesehen. Ne? Da weiß man was nicht. Das ist ein Defizit und das möchte ich ja nicht vor allen da kundtun. Ist auch schlecht natürlich, was wir da für eine Fehlerkultur offenbaren. Von dem her müsste man ja den Wortschatz eigentlich, also dass sich der Wortschatz erweitert, müsste ja sozusagen in unser Bewusstsein rücken, dass das eine schöne Sache ist, wenn man ein neues Wort entdeckt, das noch unbekannt für mich ist.
Das können wir ja bei der Textarbeit machen, ne? Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Sachtextarbeit sind, aber auch bei literarischen Texten. Also ähnlich wie Kerstin das ja gerade auch schon ausgeführt hat, ist es tatsächlich so, dass diese Frage, welches Wort habt ihr nicht verstanden, eben eher so eine Defizitorientierung zeigt. Man kann ja mal auch anders fragen, welche Wörter findet ihr besonders interessant? Oder wenn wir wirklich eben darauf hinschauen wollen, welche Wörter brauche ich denn, damit das Textverstehen gesichert ist? Also wir wissen aus der Forschung, dass schon 4-5% nicht verstandener Wörter das Textverstehen verändert, wenn nicht sogar stark behindert. Also muss ich als Lehrer schon darauf eben achten, dass ich für alle 30, du hast gerade Veronika von 30 gesprochen, ne? Ich muss in der 5a mit den 30, in der 5b auch mit den 30 dann gucken, dass ich das Textverstehen hinbekomme. wir können verschiedene Maßnahmen ergreifen. Ich kann so eine Wortschatzbox in der Klasse haben, in die ich dann Zettel reinwerfen lasse. Also wer ein Wort nicht verstanden hat, kann den Zettel da reinwerfen. Ich kann aber auch die Schülerinnen und Schüler erstmal in Gruppen arbeiten lassen, wo ich mich als Lehrer zurückziehe, wenn ich sehe, ich habe da Lerngruppen, die sind offen miteinander. Die können so miteinander arbeiten, dass man wirklich sagt, Mensch, du, ich habe das Wort gar nicht verstanden, was heißt das denn?
Noch zu ergänzen wäre, in so eine Zettelbox können zum Beispiel auch Lehrkräfte Zettel legen.
Ne? Na klar, genau.
Und das, ich denke, ist auch das Besondere bei der Wortschatzarbeit, dass wir so eine veränderte Rolle der Lehrkraft haben. Ne? Wir haben ja häufig so eine asymmetrische Wissenskonstellation, die Lehrkraft weiß alles und die Schüler noch nicht alles oder wenig. Und das Tolle und Spannende beim Wortschatz ist, dass sich da die Rollen teilweise umdrehen, ne? Dass eben auch Schülerinnen Expertinnen für Wortwissenskomponenten sein können, dass sie viel über Wörter wissen. Ein Beispiel wäre hier zum Beispiel natürlich die Jugendsprache. Ich habe mal im Seminar, das ist Jugendwort von 2021, Cringe gehabt. Ne? Und da meinte eine Studentin so, ja, Cringe ist, Frau Kiefer, wenn wir mit Ihnen über die Bedeutung von Cringe jetzt sprechen.
Genau.
Fand ich ziemlich frech. Aber worum ich eigentlich gefragt hatte, war, dass ich mir unsicher war, ich kannte so die vage Bedeutung, peinlich, aber ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, wie ich einen Satz mit Cringe bilde, außer das ist Cringe. Kann ich aber auch sagen, ich habe cringe Eltern, geht das nicht? Da hat mir Wissen gefehlt, grammatisches Wissen. Ne? Also da sind Schülerinnen und Schüler Expertinnen und da kann ruhig auch mal die Lehrkraft einen Zettel in die Box legen.
Und dann wird es eine echte Wortschatztruhe. Und je mehr Zettel am Ende des Schuljahres drin liegen, desto größer die Freude über das, was man an neuen Wörtern gewonnen hat. Das wäre eigentlich genau diese Abkehr von der Defizitorientierung, die wir gerade... Schöne Idee. Ich fand jetzt noch spannend, wie komme ich denn eigentlich dazu, dass ich diese vielen mentalen Lexika, die in meiner Klasse da oder in meinen Klassen existieren, dass ich da überhaupt mal ein Gespür dafür bekomme, wie es um die bestellt ist. Wir haben ja keine Diagnoseverfahren nach der Grundschule, soweit ich das verstanden habe, richtig?
Also keine standardisierten jedenfalls. Also.
Gibt es da Ideen, wie ich trotzdem so ein bisschen Diagnostik betreiben kann?
Es ist vollkommen richtig, dass es gibt diagnostische Verfahren würde es theoretisch geben für die Sekundarstufe 1. Tatsächlich auch standardisierte. Ich denke an den Peabody Picture Vocabulary Test. Da kann ich aber, das ist zum Beispiel ein Test, der nur auf den rezeptiven, also auf den Bestehenswortschatz abzielt. Das ist ja schon mal eine Einschränkung. Und dann bekomme ich, selbst wenn ich das Engagement als Lehrkraft hätte, würde es für absolut nicht sinnvoll erachten, dann würde ich bestenfalls eine Aussage bekommen, wo meine Schüler im Vergleich zu der Norm stehen. Ja? Aber ganz ehrlich, dieser Schritt in der Diagnose, den können Lehrkräfte, so denke ich, selber am besten einschätzen. Die kennen schon ihre Kandidaten und sagen, na, das ist jetzt ihr wortschatzschwaches Kind, das ist ihr wortschatzstarkes Kind. Ich denke, das könnte man mal auch mit einer Korrelation, mit einer Übereinstimmung überprüfen. Aber das würde mir in meinem konkreten Unterricht wenig bringen, denn in einem Wortschatztest sind Wörter ausgewählt. Mhm. Ne? Und auf die Wörter, interessiert mich jetzt gerade weniger, ob das Kind jetzt dieses Wort kann. Und so haben wir jetzt in dem neuen Praxis-Deutsch-Heft tatsächlich uns ein bisschen noch einen anderen Weg hier vorgeschlagen, den wir so als Wortschatzarbeit in Schülerinnenhand betitelt haben, der zwei Aspekte umfasst und diese diagnostische Kompetenz in Schülerinnenhand zu legen. Das heißt, wer besser als die Schülerinnen selbst kann denn einschätzen, wie gut sie mit einem Wort vertraut sind. Ne? Und wenn man davor diesen ersten Schritt gegangen ist, dass Wortschätzlücken nichts Schlimmes sind, da, sondern normal sind, na, dass Lehrkräfte auch Wortschatzlücken haben, dann kann man dieses Instrument einsetzen. Instrument hört sich jetzt sehr kompliziert an. Das ist tatsächlich eine ganz einfache Selbsteinschätzungsskala. Die wurde im Englischen entwickelt für die Fremdsprachenlernenden und die haben wir jetzt hier für den deutschsprachigen Raum adaptiert und die hat einfach so vier Stufen, dass die Schülerinnen zu jedem Wort fraglichen Wort einfach entscheiden. Erstens, ich kenne das Wort nicht, also es ist jetzt noch nicht in meinem rezeptiven Wortschatz. Dann, ich habe das Wort schon einmal gesehen, aber ich weiß nicht genau, was es bedeutet. In der dritten Stufe, ich verstehe das Wort, wenn ich es höre oder lese, aber ich selbst verwende es nicht, wenn ich selbst spreche oder schreibe. Das wäre also noch nicht im produktiven Wortschatz. Und dann als höchste Stufe, ich verwende das Wort, wenn ich spreche oder schreibe.
Das kann man also in dem Heft auch sehr schön nachlesen, wie man mit dieser Skala dann arbeitet und eben auch diese verschiedenen Tiefen dann ja als Lehrkraft eben auch noch einmal reflektieren kann. Darüber hinaus gibt es eben auch nicht standardisierte Verfahren dahingehend, die wirklich sehr adaptiv an die einzelnen Klassen angewandt werden kann. Es ist ja auch nicht jede fünfte Klasse gleich, sondern wir haben unterschiedliche Einzugsbereiche, wir haben unterschiedliche Zusammensetzungen und je nachdem, was als Gegenstand nun im konkreten Deutschunterricht ansteht, also beispielsweise, ich habe eine Textproduktion vor mir, ist es schon sehr, sehr wichtig und sinnvoll zu versuchen, alle auf denselben thematischen Wortschatzstand zu bringen, dass ich die gleichen Ausgangsbedingungen für einen Text habe. Also Beispiel, wenn ich einen Text über, ich nehme jetzt mal Fußball, wenn wirklich die gesamte Klasse irgendwie doch ganz gern Fußball spielt und Fußball begeistert ist, dann kann man sich ganz einfach behelfen mit Clusterlösungen. Ich lasse Cluster erstellen, in dem eben diese Wörter gesammelt werden. Wichtig ist, dass diese Wörter und diese Cluster dann nicht beim individuellen Kind liegen bleiben. Also das Cluster, das Jörg angefertigt hat, hat Jörg. Das, was Veronika angefertigt hat, hat Veronika. Und das von Kerstin bleibt bei Kerstin. Sondern, dass wir die alle zusammen mal im Klassenverband sammeln, nach Wortarten ordnen. Hier haben wir Adjektive, die ich eben für die Beschreibung des Fußballspiels brauchen kann. Hier habe ich Nomen, die ich brauchen kann. Hier habe ich Verben, die ich brauchen kann. Und dann kann ich daraus insgesamt so einen thematischen Fußballwortschatz erstellen. Und daraufhin, jetzt kann der Schreibprozess losgehen. Jetzt kann die Planungsphase verlassen werden. Und ich habe alle Menschen, egal aus welcher sprachlichen und sozialen Herkunft die kommen, ich habe zumindest in meiner fünften jetzt einen thematischen Wortschatz für den Schreibprozess erstellt und ihn zumindest im mentalen Lexikon erstmal angelegt. Der nächste Schritt ist natürlich, was die Diagnostik anbelangt, dass wir Lehrerinnen und Lehrer dann vielleicht auch mal lernen sollten, wenn ich dann einen tollen Fußballtext habe, im mentalen Lexikon nicht nur darauf zu achten, ob das Wort im orthografischen Raum verortet und richtig geschrieben ist, sondern wirklich auch mal angucken, Mensch, sind da verschiedene Verben benutzt worden? Sind da verschiedene Adjektive benutzt worden? Dann kann ich nämlich dem Schüler, der Schülerin auch sagen, richtig toller Text, ein super Text, den du geschrieben hast. Und wir gucken uns da beim nächsten Mal auch nochmal die Rechtschreibung.
Ich fand das ganz spannend, dass ihr auch in diesem Basisartikel beschrieben habt, wie ich die Wortschatztiefe eines Eintrags im mentalen Lexikon erkennen kann. Das ist ja auch gerade das, was du so mit ansprichst. Wie kann ich eigentlich erkennen, ob jemand das Wort eben vielleicht nur die Rechtschreibung gelernt hat, aber eigentlich noch gar nicht so richtig weiß? Könnt ihr noch ganz kurz diese Wortschatztiefe erklären? Die würde für mich nämlich, glaube ich, wirklich auch etwas verändern, wie ich in der Klasse mit unbekannten Wörtern umgehe. Wenn ein Kind plötzlich kommt, gestern ist das erst passiert, und sagt, was bedeutet eigentlich schmuddelig? Wenn ich weiß, wie ich diese Wortschatztiefe herstellen kann, ist meine Antwort möglicherweise anders als so eine spontane Antwort, die jetzt einfach nur so ein Synonym gibt.
Also ich kann ja mal beginnen. Erstmal, die Wortschatztiefe ist ja ein Ergänzungswort zu Wortschatzbreite. Also ich kann über sehr, sehr viele Wörter in der Breite vielleicht verfügen, die haben dann aber nur einen sehr losen Eintrag im mentalen Lexikon. Das sind so Tagesgäste, wenn man so will. Ja, die beziehen dann mal für einen Tag den Raum im mentalen Lexikon, aber gehen nicht in alle Räume hinein. Davon kann ich eine ganze Menge an Wörtern haben. Und Kerstin hat ja gerade gesagt, bei Grinch zum Beispiel, das geht mir nämlich genauso. Das habe ich zwar in meinem mentalen Lexikon, aber es ist nicht tief vernetzt. Tief vernetzt würde jetzt heißen, dass in den verschiedensten Räumen wirklich ein Platz für dieses Wort schon eingerichtet wurde. Und bei Grinch würde es ja beispielsweise eben auch dahin gehen, dass ich es erst einmal vernetze, eben semantisch, dass ich schaue, wie viele Bedeutungen hat das Wort, wo können wir diese denn finden. Mit digitalen Wörterbüchern ist das ganz super. Da können die Schülerinnen und Schüler mal selbst nachgucken, gibt es da mehrere Bedeutungen. Oh, dann sehe ich, das ist ja ganz anders geschrieben, als ich gedacht habe. Das wird ja gar nicht mit SCH am Ende geschrieben, dieses Wort. Ich versuche also die Tiefe dann auch zu erreichen, indem ich wirklich dieses Wissen nachhaltig ich anlege im mentalen Lexikon. Letztlich erreichen wir das aber nur durch Üben, Üben, Üben. Es ist wirklich so, indem ich ein Wort mehrfach gebrauche, in verschiedensten Kontexten gebrauche, schriftlich gebrauche, mündlich gebrauche, dann nistet es sich in dem Haus so richtig ein und wird dann eben auch zu einem Familienmitglied, das da dauerhaft wohnt. Also von daher, das hört nicht auf, das ist auch nicht erreicht, schon in der 5. Klasse, sondern wir müssen curricular auch weitergehen. Und vielleicht, wenn ich da noch ein anderes Beispiel mal einführen darf, wir haben ja auch den Fachwortschatz im Fach Deutsch. Was quälen sich Schülerinnen und Schüler damit ab, wenn sie nur einmal das Wort Jambus hören? Oh Gott, was war das jetzt nochmal gleich? Das habe ich übrigens bei Studentinnen und Studenten dann auch noch. Da müssen wir eben sehen, die Wortschatztiefe müssen wir immer wieder pflegen. Wir müssen immer wieder schauen und immer wieder daran erinnern. Halt, da war doch dieses Wort, erinnert ihr euch noch dran? In welches Wörternetz gehört das denn? Das heißt, es ist nicht damit gegeben, wenn die Schülerinnen und Schüler dann einmal in einer Prüfungsleistung zeigen, sie können dieses Wort verwenden, sondern wir müssen es immer wieder auch aktivieren. Und das ist natürlich eine ganz herausfordernde Aufgabe im Deutschunterricht, weil ja auch die Wortschatzbreite erweitert werden soll. Es ist eine Herausforderung, aber sie ist schaffbar. Das kriegen wir hin.
Wozu es ja auch viele tolle Modelle in der Ausgabe gibt, wie man das auch ganz normal in den Deutschunterricht reinbringt, ohne dass man jetzt sagt, dass ich mache jetzt wochenlang nur Wortschatz. Und ich glaube, wenn man mit Kerstins Idee auch die Diagnose in SchülerInnen Hände zu legen und dann eine Wortschatztruhe in der Klasse sozusagen aufzustellen, sogar noch bei den Großen, da gibt es ein ganz tolles Modell zum Wort Bio, kann man nur empfehlen, dann glaube ich, können wir wirklich da auch für viel Wortschatzbereicherung und Tiefe sorgen. Ich danke euch für dieses tolle Gespräch und wünsche euch alles Gute.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.